Guten Morgen. Es wurde ja schon angesprochen, wir sind ja mitten in der Weihnachtszeit drin und ich habe jetzt persönlich nicht den Eindruck, dass all das, was wir hören und sehen, auf ein christliches Fest hinweist oder gar auf die Geburt Jesu. Naja, das ist halt so ein Fest. Wenn wir uns die Weihnachtskarten anschauen, die zu dieser Zeit in den vielen Warenhäusern angeboten werden, entdecken wir, welche Symbole sich im Laufe der Zeit mit dem Weihnachtsfest verknüpft haben. Viele dieser Karten zeigen Schneelandschaften oder auch andere fröhliche Sachen wie ein Tierleben, lachende Gesichter von Kindern oder Erwachsenen. Und natürlich ist die Darstellung von der Krippe, darf ja auch nicht fehlen, ein Ort der Idylle und Harmonie. Und Engel sind die Favoriten. Das sind ganz kleine Wesen, ganz niedlich. Und sie sind keineswegs, jagen sie einem die Furcht ein, wie bei den Hirten in den Evangelien. Diese Karten verwenden freundliche Worte wie Liebe, Wohlwollen, Freude, Glück und Geborgenheit. Ist es nicht schön, dass wir ein christliches Fest mit solch positiven Gefühlen verbinden? Nun schlagen wir mal das Evangelium auf. Wenn wir dort über die Geburt Jesu lesen, dann kommt eher das Unwohlsein und die Zerrissenheit zum Ausdruck. Die Engel machten Maria Angst. Und die Ankündigung, dass sie schwanger wird, ohne verheiratet zu sein und dazu als Jungfrau, brachte kein gutes Gefühl mit sich. Und Josef, dem war sofort klar, was er tun musste. Er musste die Verlobung auflösen, denn das war ein Skandal für ihn und für seine ganze Verwandtschaft. Doch Gott redet mit Josef und er begibt sich mit Maria auf eine Reise des Vertrauens, trotz der Widersprüche, die ihnen jetzt begegnen werden. Die Schande der Dorfbewohner auszuhalten, die dann tuscheln, hast du schon gehört, ja, 9 Monate lang. Es scheint, als habe Gott die erniedrigendsten Umstände gewählt, um auf die Erde zu kommen. Dass niemand den Vorwurf erheben kann, Gottes Sohn wird bevorzugt. Ob Jesus dann als Kind mit so einer Herkunft einfach haben würde? Und dann im letzten Monat der Schwangerschaft mussten die beiden noch eine anstrengende Reise nach Nazareth antreten. Und dazu noch keine Herberge zu finden. Und so musste Maria im stinkenden Stall Jesus zur Welt bringen. Ausgerechnet Hirten und irgendwelche Fremden waren die einzigen, die sich darüber gefreut haben. Und als Maria und Josef mit dem Baby in den Tempel gingen, um dann Jesus nach dem Gesetz ein Opfer zu bringen, begegnete ihnen Simon. Und was er sagte, war auch nicht gerade schön für Maria. Er sagte, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbart werden. Es sind nicht gerade die schönsten Worte für eine Mutter, die sich für ihr Kind wünscht, der eigentlich der verheißene Messias sein soll. Als für Jesus die Zeit gekommen war, öffentlich aufzutreten, wie alt war er dann? Man sagt, dass er 30 Jahre alt war. Und jetzt geht er zu seinem Volk, um zu verkündigen, dass er der Messias ist und dass das Reich Gottes zu ihnen gekommen ist. 30 Jahre also haben alle ihn als einen vielleicht nicht ganz gewöhnlichen, aber doch als normalen Menschen gesehen und mit ihm gelebt. Ein Zimmermann, ein Sohn, der sich um seine Mutter kümmert, ein Bruder unter Geschwistern. Wie wird man jetzt ihm begegnen, der jetzt kommt und sagt, mit meinem Kommen ist die Schrift erfüllt worden, auf einmal nach 30 Jahren? Wir müssen verstehen, dass es für die Menschen damals gar nicht so einfach war, diesem Jesus zu begegnen und dazu das zu glauben, was er sagte. Und in diesem Punkt hat sich ja heute nichts geändert. Daher, nur das Kind in der Krippe zu sehen, ist viel einfacher, als dem Christus zu begegnen, von dem gesagt wird, dass er lebt, weil er auferstanden ist aus den Toten. Jesus war ein Mensch, ein Jude in Galiläa mit einem ganz normalen Namen und einer Familie. Einerseits war er so wie jeder andere. Und doch, auf der anderen Seite aber, war er völlig anders, wie sonst niemand auf dieser Welt. Blaise Pascal sagte, der Kirche sei es schon immer schwer gefallen, Zweifelnden und Suchenden nahezubringen, dass Jesus ein Mensch war und gleichzeitig Gott. Und wie will man mit unserem Verstand diese Gegensätze erklären können? Walter Wink, Professor für biblische Exegese, hat einmal gesagt, dass wenn Jesus nie gelebt hätte, wir nicht hätten erfinden können. Für die Menschen, die Jesus zu seiner Zeit begegneten, war es noch schwieriger, ihn als Sohn Gottes anzuerkennen. Wie reagierten die Menschen damals, als sie von Jesus hörten und er ihnen begegnete? Und wie reagiert man heute, wenn Jesus nicht mehr als Baby uns begegnet, sondern als König und Gott? Der Text, den wir uns ansehen, zeigt drei Reaktionen von Menschen, wenn Jesus ihnen begegnet. Bleibt es bei der Verwunderung? Oder zweitens, gibt es Argumente, um Jesus auf Distanz zu halten? Und drittens, ärgert man sich sogar über ihn? Dazu lesen wir den Text in Matthäus 13, die Verse 53 bis 57. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simeon und Judas und seine Schwestern sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus, und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Und sollen die Verse bis 57 beschäftigen. Diese Reaktionen finden sich bei allen Gruppen damals, die Jesus begegneten. Bei dem einfachen Volk, bei den Theologen damaliger Zeit, also Pharisäern, Sadduzäern, und sogar bei seinen Jüngern. Diese Reaktionen. Verwunderung, Argumente, bleibt mir fern, und sogar Ärger. Dass allen Gruppen enorm schwierig war, Jesus zuzuhören und ihm zu glauben, lag in erster Linie wegen der eigenen Vorstellung, die man von dem versprochenen Erlöser hatte. Und jetzt steht vor ihnen ein Zimmermann, ein einfacher Sohn, ein Bruder. Das große Thema damals war ja die römische Besatzung. Hat Jesus irgendwann mal darüber gesprochen und dieses Thema erwähnt? Und die dachten, natürlich würde der Messias, wenn er kommt, sie alle befreien und das jüdische Großreich wieder aufrichten. Doch zu diesem Thema äußerte sich Jesus fast überhaupt nicht. Aber was tat er? Er vertrieb aus dem Tempel die Profitjäger, die den Tempel besetzt haben für ihre Gier, Geldgier. Männer und Frauen mit einem unmoralischen Hintergrund fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. Er fasste Aussätzige an, unreine Menschen. Er galt als Gesetzesbrecher. Warum?
weil er am Sabbat Dinge tat, die nach Meinung der Pharisäer nicht in Ordnung waren und nicht erlaubt waren. Markus 2, Vers 23. Und er wurde sogar der Gotteslästerung beschuldigt. Matthäus 9, Vers 3. Und nicht zuletzt kam er aus Galiläa, wo Nazareth liegt. Und kann von dort etwas Gutes kommen, sagte Nathanael, Johannes 1, Vers 46. Wie soll denn dieser bitteschön der verheißene Messias sein, der König Israels? Alles sprach gegen Jesus. Jetzt fragst du dich, wie kann man Jesus erfinden? Das wirft man doch vor. Es ist alles erfundene Sache. Es lief alles anders als gedacht. Denn sogar Johannes der Täufer hatte Mühe zu glauben, dass Jesus wirklich der verheißene Retter sein soll. Und er ließ fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf jemanden anderen warten? Matthäus 11, Vers 3. Johannes sitzt im Gefängnis, also es lief doch ganz anders wie gedacht. Das Bild, das Jesus von sich gab, deckte sich nicht mit dem Bild, das man gerne von einem Messias haben sollte. Haben die Leute denn nicht gelesen, was in den Schriften stand? Damit die Schrift erfüllt wird, sagte Jesus oft, und es wurde was in den Propheten stand, erfüllt, steht es in den Evangelien. Die falsche Vorstellung von dem Retter der Welt war die Quelle des Übels für die Landsleute, die Schriftgelehrten, ja, für den Judas, der Jesus verraten hat. Doch bis heute ist es so, dass bestimmte Vorstellungen von Gott die Begegnung mit ihm sabotieren. Als erste Reaktion, man kann über Jesus sehr verwundert sein und über ihn staunen, zum Positiven. Sie erstaunten sehr, steht hier im Vers 54. Die Gelehrten verwunderten sich über die Fragen und Antworten des 12-jährigen Jesus. Das Volk war erstaunt über die Vollmacht des Wortes Jesu, weil er anders predigte als die Schriftgelehrten. Woher hat er das bloß, fragten die Pharisäer. Man war erstaunt und fasziniert über die Heilungen, die Jesus vollbrachte. Es ging so weit, dass alle jubelten, als Jesus in Jerusalem einzog. Und natürlich ist es auch das, was ihm zu Weihnachten geschah, in der Weihnachtsnacht, auch zum Staunen, denn in Lukas 2, 18 steht, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Also Jesus ist auch zum Staunen. Ja. Heute kommen einige, weil sie Jesus toll finden, auch in den Gottesdiensten. Und sie staunen über viele positive Impulse, die sie brauchen für ihren Alltag. Doch was passiert, wenn man genau hinhört, den Worten des Erlösers zuhört, wenn es nicht mehr um das Christkind geht, sondern um den Herrn aller Herren, von dem sich alle Knie beugen werden und Gott dann persönlich einen anspricht, durch die Predigt, durch das Lesen der Bibel. Und das ist eher für uns heute die Begegnung mit Jesus, wenn wir sein Wort hören, wenn sein Geist unser Herz anspricht. Wie begegne ich Jesus heute? Doch was passiert, wenn man Jesus wirklich zuhört? Der reiche Jüngling zum Beispiel war begeistert von Jesus. Er lief auf ihn zu und erzählte ihm auch, was er schon alles getan hatte. Und da fehlte noch was, um in das Reich Gottes zu kommen. Der letzte Tropfen zum ewigen Glück. Und dann sagte aber Jesus ihm etwas. Verkaufe alles und komm und folge mir nach. Was geschieht? Er ging traurig davon. Wie einfach ist es, von Jesus begeistert zu sein, wenn das Leben eigentlich in Ordnung ist, alles glatt läuft. Dann lässt sich natürlich einfach singen und beten. Aber wenn man konfrontiert wird mit Veränderung im eigenen Leben, so klingt das Hosianna schnell ab. In einem Gleichnis sagt Jesus, die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Matthäus 13. Was passiert, wenn Jesus direkt wird zu dir? Es kann sein, dass die Begeisterung verstummen wird und man sich Argumente sucht, um Jesus auf Distanz zu halten. Das war die nächste Reaktion. Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern sind alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Jetzt kommt es zu einer Konfrontation zwischen der eigenen Vorstellung von dem lieben Gott und zwischen dem, wie Jesus wirklich ist. Wenn es darum geht, über die wirklich persönlichen Fragen des Lebens nachzudenken oder sich auf unangenehme Fragen einzulassen, die Gott uns stellt, sind wir Meister in den Ausreden. Was für eine Frage stellen die Leute hier? Woher hat er denn jetzt alles? Oder woher kommt das alles? Wir kennen ihn doch. Wäre es ja nicht richtiger zu fragen, wer bist du, Jesus, eigentlich? Also eine richtige Frage zu stellen. Aber woher ist doch viel unpersönlicher, distanzierter. Hier fühlt man sich nicht mehr angesprochen. Die Juden sagten damals, diesen kennen wir, woher er kommt. Aber wenn der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Johannes 7, Vers 27. Und heute ist es einfacher, über irgendwelche religiösen Themen zu sprechen, als über deine eigene Beziehung mit Gott. Wie das geistliche Leben bei anderen aussieht, weiß man ganz genau. Doch wie sieht es bei mir persönlich aus, wenn Jesus mir begegnen würde mit der Frage der Beziehung zu ihm? Er fragt dann nicht nach meiner Meinung, er fragt nach meiner Haltung. Wie schnell haben wir eine Ausrede, eine Entschuldigung zur Hand, um uns zu rechtfertigen? Wir wissen es sehr wohl, wie unangenehm es sein kann, wenn Jesus anfängt zu reden und nicht mehr wir die Redenden sind. Um diesen unangenehmen Fragen und Ansprüchen Gottes auf Distanz zu bleiben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich Ironie anmachen. Lies gar nicht oder so wenig wie möglich die Bibel. Denn die Worte, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sind sehr unpassend für dein Life Balance. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zu Unreinheit, sondern zur Heiligung. Das schränkt dich doch so ein, weil du nicht mehr alles mitmachen kannst. Du bleibst bei Jesus auch dann auf Distanz, weil dir klar ist, beten bringt nichts, denn Gott erfüllt ja sowieso meine Wünsche nicht. Verdränge auch den Impuls, über deine Erlösung nachzudenken und die daraus folgenden Konsequenzen. Mit diesen Methoden bleibst du Jesus auf Distanz, ganz sicher. Die Folge wird aber auch sein, dass Jesus nicht viel tun wird in deinem Leben. Denn er steht vor einer verschlossenen Tür deines Herzens. Aber er wird nicht aufhören, anzuklopfen. Das wirst du hören. Für die Leute aus Nazareth war die Rede Jesu etwas zu hart. Sie ärgerten sich über ihn jetzt. Das ist die dritte Reaktion. Sie ärgerten sich über ihn. Das ist das Nächste, was kommen kann, wenn man Jesus begegnet. Nicht als Christkind, ein niedliches Baby in der Krippe, sondern als Herrn über alles. Als Jesus die Frage gestellt wurde, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Was sagte Jesus dann zum Schluss? Und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Warum sagt Jesus das? Wie sollte man sich über einen ärgern, der doch Kranke gesund macht, sogar Tote auferweckt? weil Jesus nicht der Vorstellung der Leute entsprach, obwohl das, was er tat, die Erfüllung der Schriften des Alten Testamentes war. Aber sie entsprach nicht der Vorstellung. Da denke über dich nach. Entspricht Jesus deinen Vorstellungen? Oder bist du bereit, auf das einzulassen, wie Jesus wirklich ist? Hat nicht Jesus zu denen, die meinten, die Schrift gut zu kennen, gesagt, habt ihr nicht gelesen? Ihr irrt sehr, weil ihr die Schriften nicht kennt. Jesus verärgerte viele mit dem, was er sagte und tat. Sogar viele seiner Jünger verließen ihn, weil seine Rede zu hart war. Deswegen war es damals so schwer für die eigenen Landsleute, an ihn zu glauben. Soll dieser Zimmermann, den wir seit der Geburt kennen und bei uns hier aufwuchs, der Sohn Gottes sein, der König Israels? Und das Wort ärgern heißt in Griechisch Skandalon. Und daher kommt auch unser Wort Skandal. Es war also äußerst peinlich für die eigenen Landsleute zu hören, was Jesus sagte. Ein Skandal war das. Ein Zimmermannssohn behauptet, der König Israels zu sein. Und da sind wir wieder bei der gleichen Geschichte wie am Anfang. Es war ein Skandal, als Jesus zur Welt kam, wie die ganze Sache lief. Und jetzt ist es ein Skandal, was er sagt. Schon komisch, dass es Menschen gibt, die behaupten, das sei alles erfunden. Und die christliche Lehre wie alle anderen Religionen. Man findet also an Jesus immer irgendetwas, was einen ärgert, weil er nicht in unser Denksystem passt. Und genau das hat sich Gott vorbehalten. Denn Jesus kann man nicht erklären. Jesus kann man nicht einordnen, nicht einplanen, nicht benutzen und auch nicht ausdenken. All das, was wir gerne tun würden, um Sicherheiten in unserem Leben zu schaffen. Aber mit Jesus kann man das nicht machen. Wie jemand gesagt hat, Glauben heißt nicht Sicherheiten schaffen, sondern Vertrauen. Wir hörten also von Verwunderung, Staunen über Jesus. Das tun viele auch heute. Wir hörten über Argumente, um Jesus auf Distanz zu halten. Wenn Gott direkt wird und uns anspricht. Und schließlich, dass man sich auch über Jesus ärgern kann. Und so kommen wir zu der Schlussfrage. Wie sollten wir denn heute Jesus begegnen? Wenn wir von Jesus Menschen erzählen, von Jesus, die dann Jesus begegnen sollten. Die Antwort ist einfach und doch wiederum nicht ganz. Hebräer 11, Vers 6. Denn wer Gott naht, also ihm begegnen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott also im Vertrauen und im Glauben begegnen. Für manche ein unmögliches Unternehmen, sich auf diesen Glauben einzulassen. Eine Frau fragte einmal Bertrand Russell, zu seiner Zeit einer der bedeutendsten Atheisten, was er sagen würde, wenn er sich herausstellte, dass er Unrecht habe und draußen vor den Himmelstoren stehen bleiben müsste und nicht rein darf. Mit aufblitzenden Augen erwiderte Russell mit seiner hohen, dünnen Stimme, »Na, ich müsste sagen, Gott, du hast uns unzugängliche Beweise gegeben.« Also er ist schuld dran. Römer 3 aber sagt etwas ganz anderes, dass die Beweise, die Gott gegeben hat, wohl ganz ausreichend sind. Andere Menschen haben Glauben, verlieren ihn aber, weil sie meinen, von Gott enttäuscht zu sein. Man hat sich etwas anderes vorgestellt von diesem Gott, an dem man glauben soll. Peter der Fries, der in einem streng kalvinistischen Zuhause aufwuchs und an Calvin College studierte, schrieb später komische Romane über den Verlust des Glaubens. Sein Roman »Das Blut des Lammes« erzählt von Don Vanderhoop, dem Vater einer 11-jährigen Tochter, die an Leukämie erkrankt. Gerade als diese auf die Behandlung anspricht und Aussicht auf Genesung hat, breitet sich eine Infektionskrankheit auf der Station aus und sie stirbt. Vanderhoop verlässt mit einer Torte, auf der Name seiner Tochter steht, das Krankenhaus, kehrt zur Kirche zurück, wo er um Heilung gebeten hat. und schleudert die Torte auf das Kreuz, das vor der Kirche steht. Und die Torte trifft genau unterhalb der Dornenkrone und der bunte Zuckerguss tropft von dem steinernen, traurigen Gesicht Jesu herab. So die Schilderung in diesem Buch. Viele haben aus Enttäuschung Jesus den Rücken gekehrt, weil er plötzlich erkannt hat, dass unser Glaube keine Garantie für ein gesundes, gelungenes, wohlhabendes und glückliches Leben ist. Denn viele wollen nur aus diesem Grund an Jesus glauben, weil sie sich das alles im Stillen erhoffen. Doch irgendwann wird der Zeitpunkt der Wahrheit kommen, wo diese falsche Vorstellung von Gott zusammenbricht. Und da fragt Jesus: Und ärgert dich das? Willst du jetzt gehen? Würde bei dir die Antwort lauten wie bei Petrus: Wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 68. Wäre das deine Antwort? Oder würdest du nicht gerade wie dieser Mann mit der Torte, aber doch auf eine andere Art und Weise Jesus den Rücken kehren? Jesus bleibt für viele unangenehm. An Weihnachten ist es für viele viel lieber, dass das ein Baby ist in der Krippe und nicht der Herr, der unangenehme Fragen stellt und unsere Motive aufdeckt. Und gerade weil Jesus unsere Herzen kennt, will er unsere Begegnung. Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir. Er sucht unsere Begegnung. Oder in Offenbarung 3, Vers 20: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus will uns begegnen. Wenn wir in unserem Leben mit Jesus konfrontiert werden, sind wir da nur verwundert? Reicht uns das? Und gerne dabei? Oder merken wir auch, dass es unangenehm ist, was Gott erwartet? Und dann haben wir Argumente zu sagen: Bleib mir fern. Oder ist es sogar Ärger und Enttäuschung, weil Gott in keinster Weise das getan hat, was du dir vorgestellt hast? Es ist ein Wagnis, meine Hand in seine Hand zu legen, aber es lohnt sich, wie in Hebräer 10, 35 zu lesen ist: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Diese Zuversicht ist unser Glaube, unser Vertrauen in Gott. Und für mich persönlich finde ich ein Beispiel aus dem Daniel-Buch sehr passend, das diese Zuversicht zeigt. Das sind im Kapitel 3 die drei Freunde von Daniel, die das goldene Bild nicht anbeten wollen. Und sie sagten zu dem König Nebukadnezar: Wenn unser Gott, an den wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dann dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten. Für mich heute bedeuten diese Worte: Ob ich gesund werde oder nicht, ob ich Arbeit finde oder nicht, ob Familie gelingt oder nicht, ob ich ledig bleibe oder nicht. Jesus, ich will bei dir bleiben, egal was passiert. Ich schließe mit dem Satz von einer amerikanischen Schriftstellerin, die sagt: Erwarten Sie nicht, dass der Glaube für Sie Dinge aufräumt. Es geht um Vertrauen, nicht um Sicherheit. Und ich denke, mit dieser Haltung wollen wir Jesus begegnen oder anderen Menschen Jesus nahebringen. Und nicht nur Jesus als das Christkind in der Krippe sehen. Amen.